HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Reink. Schönen guten Abend.
Nach dem denkbar knappen Wahlsieg präsentiert sich die polnische Gesellschaft zerrissener denn je.
Das ist keine positive Nachricht, aber sie bestärkt mich in meiner Entscheidung, Polen zu verlassen. Ich sage Ihnen, alles, was Duda macht, macht er richtig. Also ich bin sehr zufrieden.
Die ganze Regierung und ein Teil der Gesellschaft versuchen uns einzureden, dass wir eine schlechtere Sorte Mensch sind.
Keiner soll in unserem Land Angst haben, vor die Tür zu gehen. Ganz gleich, woran wir glauben, welche Hautfarbe wir haben. Niemand verdient es, ein Hassobjekt zu sein.
Kann der Gläubige wegen Corona nicht zur Kirche, kommt die Kirche eben zu ihm. Gottesdienst online.
Am Anfang hatten wir 0 Likes. Wir haben mit YouTube von 0 angefangen. Jetzt haben wir schon mehr als 6.000 Abonnenten.
Jetzt habe ich gleich mal eine erste Frage. Mikołajki, wo wir jetzt sind, das ist ja eine deutsche Bezeichnung. Wie heißt es denn auf Polnisch richtig?
Mikołajki.
Mikołajki.
Ja. Und die deutschen Gäste benutzen eigentlich deutsche Namen von ehemaligen Ostpreußen, weil die polnische Sprache einfach zu viel schwierig ist.
Polen hat viele europäische Nachbarn, unter anderem auch Deutschland. Als Reiseland ist Polen immer noch ein Geheimtipp. Dabei hat es viel zu bieten, von der Ostseeküste bis zur Hohen Tatra. Nur Finnland hat mehr Seen als Polen. Und die Städte Warschau, Danzig, Krakau, Posen, Lodz sind wunderschön und voll mit kulturellem Leben. Politisch macht Polen gerade eine schwierige Phase durch. Die Regierung steht in der Kritik, weil sie, so der Vorwurf, die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr bringe. Die EU streitet mit der EU-kritischen PiS-Regierung zum Beispiel über die Unabhängigkeit der Justiz. Wie sehen das die Polen und wie steht es um das deutsch-polnische Verhältnis? Darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten Jan Palukat, der in Warschau lebt und arbeitet und der uns neugierig machen will auf Polen als Reise- und Nachbarland. Schönen guten Abend, Herr Palukat.
Schönen guten Abend.
Sie leben schon lange in Polen, sind mit einer Polin verheiratet und haben dort eine Familie gegründet. Was macht für Sie Polen lebenswert?
Na, es ist ein europäisches Land, ein Land, das mental gar nicht so weit entfernt ist von der deutschen Mentalität. Ich sage mir manchmal, ich komme aus dem Berliner Raum, aus Berlin genauer gesagt, dass mir oft die Polen mental näher stehen als Menschen beispielsweise aus Bayern. Das ist jetzt nicht qualitativ gemeint, ja, dass mir jetzt nicht bayerische Zuhörer das so auslegen, aber da gibt es eine gewisse Nähe. Man würde fast sagen, so ein protestantisches Arbeitsethos, wenn das Land nicht durch und durch katholisch wäre. Es ist ein sehr spannendes Land in der letzten Zeit gewesen, weil es sich sehr, sehr schnell modernisiert und sehr, sehr heftig verändert hat. Und in der letzten Zeit, das klang ja eben schon in der Collage an, gibt es auch so eine Gegenbewegung gegen diese Veränderung. Also ein interessantes Land und sicherlich auch ein lebenswertes Land nach wie vor.
Wenn man versucht, polnische Wörter oder Namen auszusprechen, dann ist das schon eine echte Herausforderung. So viele Konsonanten direkt hintereinander sind wir im Deutschen nicht gewohnt. Ist es schwer, Polnisch zu lernen?
Es ist sicherlich eine der schwierigeren Sprachen, nicht nur wegen der Aussprache. Ich glaube, wenn man nicht Muttersprachler ist, wie das unsere Kinder nun sind, dann kann man da lange üben, um das perfekt hinzukriegen. Oder man kann es auch gleich aufgeben. Es ist auch grammatikalisch sehr schwierig. Es ist eine sehr reiche Sprache, lebt sehr von Bildern und Witz und ist wirklich richtig gut zu beherrschen. Ich weiß gar nicht, ob das über den Lernweg möglich ist. Ich bin dann vielleicht einen Weg weit gekommen, aber maße mir nicht an, dass ich jetzt demnächst der bessere Polnischlehrer sein will.
Wie kommt man denn als Reisender zurecht? Mit Englisch oder wie geht es?
Nun, ich kann da sozusagen den aktuellen Stand nicht so gut abbilden, weil dafür dann doch das für die Alltagskommunikation auf jeden Fall mein Polnisch reicht. Ich weiß aber, dass es insbesondere in den Gebieten, die auch mal zu Deutschland gehörten, immer noch so ist, dass viele Leute Deutsch können, überraschend viele, oben an der Ostsee, im Danziger Raum, Schlesien, Niederschlesien, da erlebt man das sehr häufig. Bei den Jüngeren vielleicht langsam weniger, auch wenn Deutsch immer noch durchaus gelehrt wird an den Schulen, aber natürlich geht Englisch hier an erster Stelle. In den großen Städten funktioniert das. Ich bin seinerzeit nach Krakau gegangen, der Kulturhauptstadt hier, und um Polnisch zu lernen. Und das war aber nicht wirklich möglich, weil jenseits des Schulunterrichts damals eigentlich alle dort Englisch sprachen. ich glaube, die Praxis würde man dann doch eher in kleineren Städten im Osten, im Südosten besser erleben, wo man vielleicht auch dann teilweise mit dem Englischen an Grenzen stößt.
Aber mit Deutsch geht es offenbar auch. Und es leben ja auch sehr viele Polen in Deutschland. Das ist die zweitgrößte Gruppe unter den Zuwanderern nach Menschen aus der Türkei. Wir beginnen unsere Polenreise heute da, wo auch die großen Kreuzfahrtschiffe gerne anlegen, am Franzosenpier im großen Industriehafen von Gdynia. Hören wir mal, was Jan Palokat über diese Stadt berichtet.
Gdynia, deutsch Gdingen, gehört heute im Bund mit den angrenzenden Ostseestädten Sopot und Danzig zu einem Ballungsraum, der in Polen kurz Dreistadt genannt wird. Als Polen mit Ende des Ersten Weltkriegs als Staat auf die Landkarte zurückkehrte, war Gdynia eine überschaubare Gemeinde, die hauptsächlich vom Fischfang lebte. Rund 15 Jahre später war der Ort zu einer der bedeutendsten Hafenstädte an der Ostsee herangewachsen, mit bei Kriegsbeginn über 100.000 Einwohnern. In Sichtweite zum traditionsreichen Danzig aufgebaut, war die Stadt in Stein gehauene Gegenthese zum damals in Deutschland verbreiteten Negativklischee von der angeblich per se chaotischen polnischen Wirtschaft.
Port, Handel, Kommunikation.
Hafen, Handel, Verkehrswege, Mobilität. Man hat Gdynia damals oft mit dem amerikanischen Traum verglichen. Amerikanisches Tempo, Schwung, unser polnisches Amerika. Ganz anders als die polnischen Dörfer und Kleinstädte. Hier gab es Asphalt, Beton, elektrisches Licht, flache Dächer, weiße Wände. Ganz anders als die üblichen überbevölkerten und drangvollen polnischen Städte.
Przeludnione, tłoczne, ściśnięte.
Erzählt Jacek Friedrich vom Gdyngener Stadtmuseum. Er verweist auf die Politik als Initiator. Sie entschied, hier, geschützt von der Halbinsel Hel, den ersten polnischen Hochsee- und Kriegshafen zu bauen. Als Mitte der 20er Jahre ein Streik englischer Bergarbeiter in Europa die Kohle verknappte, gab es kein Halten mehr. Gdynia setzte auf die Verschiffung oberschlesischer Kohle. Die Ausfuhren vervielfachten sich. Der Boom lockte Immobilieninvestoren und weil die Stadt in den 20er und 30er Jahren eben ganz neu errichtet wurde, ist sie bis heute ein Freilichtmuseum der modernistischen Architektur in Polen. Viele der funktionalen Gebäude spielen mit maritimen Bezügen, bilden Schiffsrümpfe nach oder Bullaugen. Man kann Einflüssen des Bauhauses oder Le Corbusiers nachspüren.
Gdynia była symbolem w ogóle nowoczesności, nowoczesnego życia, nowoczesnej architektury, nowoczesnego miasta.
Gdynia war ein Symbol des Modernen, moderner Architektur, modernen Lebensstils. Das sieht man auch an den Vorkriegsreportagen von hier. Ein Traum des modernen Polens mit Badestrand, Blumenkorso, Autorennen, auch für Frauen. Ein Element der Emanzipation war auch dabei, moderne Ernährung.
Taki emancypacyjny się pojawia w tym wszystkim, zdrowa dieta.
Das größte Wohngebäude dieser Zeit, wegen eines Bauherren aus der Finanzbranche, im Volksmund kurz Bankier genannt, war schon in den 30ern mit Tiefgarage und Bunker ausgestattet. Bewohner errichteten dort jetzt ein sogenanntes Mini-Museum mit historischen Einrichtungsgegenständen. Wobei es Mitinitiatorin Maria Piradov zunächst nicht ganz klar war, dass ihr Zuhause eine Sehenswürdigkeit sei. Als ich geboren wurde, war Gdynia eine junge Stadt. So sagte man, so schrieben wir es in Schulaufsätzen. Und ich war lange Jahre überzeugt, dass es bei uns keine Baudenkmäler gibt. Irgendwann aber hat ein Bürgermeister die Bewohner darauf aufmerksam gemacht, dass die Stadt vom Modernismus herkommt, einer Epoche, die schon wieder vergangen ist. Jetzt spricht man viel darüber. Meine Enkel wissen von Anfang an, dass Gdynia für den Modernismus steht. Ich habe es sehr spät erfahren, aber besser spät als nie.
H2 Kultur, der Tag auf Weltreise heute in Polen. Unser Korrespondent Jan Palokat hat uns gerade durch Gdynia geführt. Herr Palokat, Symbol der Moderne, gilt das immer noch für die Stadt?
Ja, also das ist ganz interessant zu sehen. Die Stadt ist völlig anders aufgebaut als die historisch polnischen Städte mit ihrer Barockarchitektur oder eben auch die Städte im Westen, die ja eine lange deutsche Geschichte haben, sehr funktional aufgebaut. Für diese modernistischen Gebäude muss man natürlich auch ein bisschen Blick haben, damit einem das auffällt. Aber das ist schon interessant, wenn man sich da ein bisschen reinversetzt. Da wurde eben tatsächlich versucht und auch gezeigt, dass es Einflüsse gibt aus West und Ost und dass die auf polnische Art sozusagen verbaut werden. Also eine, wie ich finde, total interessante Stadt dort an der Ostsee und gar nicht weit von Danzig, das ja ein Touristen-Hotspot ist, also durchaus ein Abstecher wert.
Also Häuser, haben Sie ja erzählt, bilden Schiffsrümpfe nach, Bullaugen spielen eine Rolle. Ist das eine richtig schöne Stadt?
Also wenn man eben von Danzig kommt mit dieser Pracht, da ist die Altstadt ja wirklich wieder aufgemöbelt worden und haut einen regelrecht um, dann ist es in dem Sinne nicht schön, sondern eben eine moderne Stadt, aber eine Stadt, die irgendwie das Gefühl gibt, hier ist man wirklich auch in einem Stück Polen. Ich meine, man muss sich das ja vorstellen, das war ein Fischerdorf und ist dann zwischen den Kriegen, weil die Polen eben diesen Seezugang hatten und der immer noch als deutsch empfundenen Stadt Danzig etwas entgegensetzen wollten, haben sie eben in wirklich Windeseile diese Stadt hochgezogen, die heute noch so existiert, wie sie eben existiert. Die Zerstörungen waren da nicht ganz so gewaltig wie in vielen anderen polnischen Städten. Und das ist spannend, finde ich. Das spürt man auch ein bisschen. Man hat ja das Problem hier in Polen vielfach, dass durch diese extremen Zerstörungen, gerade auch hier in Warschau, Städte teilweise ihre Wurzeln auch verloren haben. Da wurden Straßen ganz anders wieder dann neu aufgebaut und so. Und hier hat man etwas, was fest verwurzelt ist, wenn auch nicht in uralten Zeiten, sondern eher eben im 20. Jahrhundert.
Da war von einem kleinen Museum die Rede mit historischen Einrichtungsgegenständen. Was sind das für Einrichtungsgegenstände, die da gezeigt werden sollen?
Na, das sind Devotionalien tatsächlich aus diesem Haus. Das ist ja ein riesiger Wohnblock dort. Der Bankier, der Namensgeber war eben eine Bank, die da residierte in der Zwischenkriegszeit. Und der Charme dieses Museums besteht darin, dass da eben keine professionellen Museumspädagogen irgendwas hinter Schautafeln bauen und mit Erklärtexten versehen und vielleicht multimedial irgendwas gestalten, sondern dass diese Dinge wirklich authentisch sind. Und das ist so gestaltet, also man hat das Gefühl, dort unten, das ist ja im Keller, im Luftschutzbunker, der dort angelegt wurde vor dem Krieg, man hat das Gefühl, da wohnen noch Leute. Ja, das ist alles nicht so ganz ordentlich und dann liegen da ein paar Bilder rum und dann hat man die alten Kochlöffel. Man wundert sich, dass man damals doch eher unfiligran anscheinend kochte mit riesigen Rührstäben. Es gibt auch einen Waschraum, in dem auch wirklich massive Metallkonstruktionen zum Festhalten dort angebracht sind. Das ist alles ganz interessant. Ein Waschkeller übrigens auch mit uralten Maschinen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die noch funktionieren zum Waschen und Trocknen. Also eine wirkliche Zeitreise mit lauter Devotionalien tatsächlich aus diesem Wohnblock.
Diese Stadt, eine Stadt der Moderne, die auch für, wir haben es gehört, gute Ernährung, moderne Ernährung, aber auch für die Emanzipation der Frau stand. Da gab es auch Autorennen für Frauen. Wie steht es denn um die Emanzipation heute in Polen? Wir haben gerade gestern gehört, dass die Regierung in Polen wieder abrückt von europäischen Grundwerten. Nach dem Willen des polnischen Justizministers soll das Land aus der sogenannten Istanbul-Konvention austreten. Das ist ein Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt und Diskriminierung in Europa. Wo steht Polen da?
Also der Justizminister würde jetzt weit von sich weisen, dass er Gewalt gegen Frauen unterstützt. Dass er behauptet, dass in dieser Konvention sozusagen versteckt Dinge enthalten sind, die zu Polen nicht passen. Das können wir vielleicht noch ausführen. Das nur am Rande. Ich würde mal sagen, generell muss sich Polen da nicht verstecken. Also die Frau steht hier ihren Mann und es guckt sie keiner schief an, wenn sie einen, ich sag mal, Männerberuf, einen klassischen, ergreift. Ja, viele Staaten aus dem ehemaligen Ostblock gemein, dass eigentlich Berufstätigkeit hier Standard war. Oft dann doch, wenn man genauer hinschaut, eben doch sehr stark verbunden mit den häuslichen Aufgaben. Da hat sich mancher Mann dann doch aus dem Staub gemacht. Aber generell würde ich nicht sagen, dass Polen jetzt hier, was das gesamtgesellschaftliche Bild betrifft, weit zurück ist. Auch der berühmte Gender Gap, also der Gehaltsunterschied, ist bei Weitem nicht so dramatisch wie in anderen, auch westlichen Ländern teilweise. Die hiesige Regierung schmückt sich auch mit Statistiken, die zeigen sollen, dass Gewalt gegen Frauen nicht so häufig sei. Da muss man immer gucken, worauf basieren die Statistiken. Vielleicht wird auch einfach nur weniger gemeldet. Die andere Seite ist das, was politisch läuft. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die Bewegungsfreiheit von Frauen einschränken. Ein immer wiederkehrendes Thema ist das Recht auf Abtreibung, das hier sehr, sehr beschränkt ist, nur in extremen Ausnahmefällen überhaupt erlaubt ist. Hinzu kommen weitere Aspekte, zum Beispiel die Pille. Danach wurde jetzt wieder rezeptpflichtig gemacht. Das heißt in der Praxis, dass Frauen insbesondere in den ländlichen konservativen Regionen möglicherweise erstens gar keinen Arzt finden, der ihnen das verschreibt, und dann müssen sie sich erstmal trauen zu sagen, hey, ich brauche das jetzt, da ist ein Unfall passiert. Da ist natürlich in den Regionen de facto dann der Zugang gar nicht mehr gewährleistet. Also das sind Dinge, die aus politisch-ideologischen Gründen, das hat auch viel mit katholischen Kirche dann natürlich zu tun, hier den Bewegungsspielraum einschränken. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass die Emanzipation der Frau in Polen nun Lichtjahre zurück ist.
Mhm. Wir machen innerhalb unserer Polenreise noch eine kleine literarische Reise mit Auszügen aus dem jüngsten Buch des Schriftstellers Zimowit Strzek. Hoffentlich habe ich das jetzt einigermaßen ausgesprochen, wahrscheinlich ganz verkehrt. Wie würden Sie es aussprechen, Herr Palukat?
Dieses SZCZ da am Anfang, was so furchterregend ausschaut, ist ein Stsch. Also ein S-C-H-T-S-C-H. Also damit müsste man dann mal anfangen. Der Rest ist dann schon so, wie es geschrieben Strick. Steht. Wir können das ja während der Lektüre nochmal üben und dann nochmal zum
Vortrag. Wir nähern uns an. Jedenfalls heißt das Buch 7. Die 7 ist die zweitlängste Nationalstraße Polens. Sie ist eine Achse, die Polen in einen westlichen und einen östlichen Bereich teilt und geht vom beschaulichen Krakau quer durch die Provinz und zahlreiche mittlere bis kleine Städte bis ins polnische Zentrum nach Warschau. Der Erzähler Pavel, wenigstens dieser Name ist gut auszusprechen, ist Journalist und bei einem auf Fake News spezialisierten Internetportal. Und er fährt mit einem alten Vectra auf dieser berühmten Landesstraße und blickt mehr oder weniger schonungslos auf seine Landsleute. Los geht's in Krakau.
Da ergossen sich also im Großen und Ganzen Ströme betrunkener, gröhlender, tanzwütiger aus den Kneipen auf die Straße. Dass die Taxis in dieser schwarzen Wodka-Fiesta stecken blieben. Krakau bei Nacht sah aus, als wäre der Gipfel der Menschheitsgeschichte ein einziges großes Pub, ein Alko-Disneyland, als fiele den Menschen, die in dieser Stadt lebten oder sie besuchten, nichts anderes ein, als sich maximal die Kante zu geben und den schwarzen Krakauer Asphalt abzulecken, das dunkle, pseudohistorische Pflaster aus den 90ern. Eigentlich hätte man Krakau dazu gar nicht gebraucht. Es war sowieso nicht mehr zu sehen in diesem Menschengewühl aus besoffenen Mädels mit leuchtenden Teufelshörnern im Haar, besoffenen Jungs, die einander an den Hals gingen wie die Gockel oder sich trinkenderweise verbrüderten. Man hätte genauso gut auch ein Stück weiter, irgendwo in, naja, hinter Batowice oder zum Beispiel draußen in der Buendorf-Wüste, eine Attrappe von Krakau aufstellen können oder nicht mal unbedingt von Krakau, Hauptsache Stadt, ein paar sich kreuzende Straßen, dicht bebaut und jede mit 20 verschiedenen Kneipen. Ja, Krakau war immer noch eine Hauptstadtleiche, wie schon im 19. Jahrhundert, als Reisende sich bei ihren Besuchen der Stadt entsetzten. Nur sah sie damals noch wie ein echter, anständiger Untoter aus, eine Ansammlung von Ruinen, ehemals schöner Paläste und Häuser, zwischen denen die abgerissenen Zombies der Bewohner umherstreiften. Die Stadtmauern umfassten ein Gebiet, das um ein Vielfaches größer war als die tatsächliche, auf ein paar kümmerliche, gewundene Straßen um Marienplatz und Tuchhallen zusammengeschnurrte Stadt. Die Festungsanlagen zerbröselten zwischen Sumpf und Holzhütten. Leere und Erschöpfung hatten sich breit gemacht. Und der mit letzter Kraft aufrechterhaltene Handel beschränkte sich weitgehend auf Talg und Borsten.
Die 7, die Straße, die bis nach Warschau führt. Wir hören später mehr von diesem Roman und gucken uns jetzt schon mal um in Warschau. Und zwar abseits der üblichen Touristenpfade. Und da hat Jan Palukat ein Museum herausgepickt, das lange als Geheimtipp galt.
Eine dunkle Fabrikhalle, vielleicht ein halbes Fußballfeld groß, aber wohlig warm. Wärme, die über 200 historische Neonleuchtschriften abgeben, die hier auf Stellwänden angebracht sind und die in Weiß, Grün, Rot oder auch ganz bunt gemischt glimmen und das Dunkel der Halle sanft erhellen. Kino Helios, Warszawa oder auch die polnische Version von Hänsel und Gretel, Jasz i Małgosia. So hieß ein Café, dessen Schriftzug einst kunstvoll verschlungen an einer Straße glomm. Jetzt hängt er mit vielen anderen, manche bis 5 Meter lang, viele fast mannshoch, dicht an dicht zum Greifen nah. Ein Neonmuseum braucht Raum. Unter all den hippen Läden und schicken Restaurants, die in der Soho Factory untergekommen sind, einem Ensemble ausgedienter Backstein-Industriebauten im Osten der polnischen Hauptstadt, bildet das Neonmuseum das Tüpfelchen auf dem i. Auch als Insider-Tipp für Touristen. Museumsmann Witold Urbanowicz. Irgendwie geraten wir in die Reiseblogs und scheinen eine ungewöhnliche Institution zu sein. Denn die Informationen verbreiten sich und zu uns kommen Besucher aus den verschiedensten Weltgegenden. Allein eines Abends im Januar zufällig anwesend, ein Besucher aus Miami, ein Fotograf aus Edinburgh,
Ein Russe in Jogginghose, der schier alles zur Herkunft jeder einzelnen Leuchtschrift lesen will.
I have seen it in Google Maps.
Ich habe das auf Google Maps gesehen und eine kleine Notiz darüber gelesen. Ich denke, das ist sehr interessant und ungewöhnlich. Das ist moderne Kunst. Ich habe so etwas in anderen Museen Europas nie gesehen. In Moskau gibt es Neonleuchtschriften auf den Straßen, aber nicht in Museen. Tatsächlich lädt die Schau historischer Leuchtschriften ein, den Blick auf eine Zeit zu schärfen, als Reklame noch Kunst war. Es sind Unikate, handgefertigt und anders als heutige Plakatwerbung, die sich ständig selbst erneuert, für eine kleine Ewigkeit geschaffen. Stilprägend wie die leuchtende Sirene, die Warschauer Seejungfrau, die über einem Buch thronte, als weithin sichtbares Symbol öffentlicher Bibliotheken. Wie grau wirken die Buchverleihe heute ohne sie. Museumsmitarbeiter Urbanowitsch. In einigen Städten gab es auch Leuchten zum Wohlbefinden. Sie haben nicht geworben, sondern dienten nur dem Ziel, dass sich die Menschen besser fühlen. Bis heute gibt es in Breslau ein solches Neonlicht. Wenn man aus dem Bahnhof kommt, sieht man an einem Haus gegenüber einen Mann, der den Hut zieht. Guten Abend in Breslau. Seit 2012 gibt es das privat finanzierte Neonmuseum in Warschau. Ältere Besucherinnen und Besucher kommen gern, vielleicht auf der Suche nach persönlichen Erinnerungen im Neonschein. Andererseits kommen sehr viele junge Menschen, die ganz bestimmt keine eigenen Erinnerungen mehr daran haben, aber die Neonleuchten als Gelegenheit sehen, ein gutes Foto für Instagram zu machen. Letztens gab es eine Rangliste auf der Plattform und in Warschau war das Neonmuseum ganz vorn. Doch das Warschauer Neonmuseum strahlt nicht nur in virtuelle Welten aus. In der staugeplagten Puławska-Straße etwa in Warschaus südlicher Innenstadt haben die geschichtsbewussten Eigentümer eines fünfstöckigen Gründerzeit-Mietshauses dafür gesorgt, dass ganz oben auf dem Dach ihres Gebäudes seit letztem Monat wieder die historische Neonschrift eines Schokoladenanbieters leuchtet, die sie von historischen Aufnahmen aus den 1920er Jahren kannten.
Das Neon-Museum in Warschau ist eine Besonderheit. Jan Palukat, wie sieht denn die normale Museumslandschaft aus in Warschau?
Also nicht nur in Warschau, im ganzen Land ist Polen ein wirkliches Museumsland. Und das betrifft vor allen Dingen Fragen der Identität und auch der Geschichte. Das ist ein Riesenthema, nicht nur in den Museen, sondern auch in der allgemeinen Wahrnehmung. Das hat vielleicht mit der Geschichte des Landes sehr stark zu tun. Denn Polen hatte ja damit zu kämpfen, dass der eigene Staat lange Zeit nicht existierte, dass das Land aufgeteilt war. Zuletzt dann die Verheerungen unter der deutschen Besatzung und das, was danach folgte, nämlich der Kommunismus. Deswegen, das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass hier sehr viele Museen existieren mit geschichtlichem Bezug und auch noch weitere projektiert werden von der jetzigen Regierung. In Warschau gibt es, wenn wir kurz beim Thema Geschichte bleiben können, sicherlich das aus meiner Sicht jedenfalls spannendste Museum, das Museum der Geschichte der polnischen Juden, das vor allen Dingen deswegen vor einigen Jahren errichtet wurde, weil ja Polen hauptsächlich als Massengrab wahrgenommen wird, weil der Holocaust hier größtenteils exekutiert wurde im besetzten Polen und sehr, sehr viele Millionen polnische Juden dort ermordet wurden. Dieses Museum setzt dem entgegen, eben zu zeigen, welches Leben es hier über Jahrhunderte gab. Und das ist wirklich, wie ich jedenfalls finde, fantastisch gelungen. Ein auch von Architektur her interessanter Bau eines skandinavischen Architekten und eine sehr lebendige, geradezu lebensvolle Darstellung, die am Ende dann natürlich so endet, wie wir alle wissen, dass es geendet hat, aber die eben zeigt, nee, es geht hier nicht nur um den Mord, sondern es geht um ein jahrhundertelanges Leben. Hier lebten sehr lange sehr viele polnische Juden.
Das ist ja inzwischen anders. Die Zahl der in Polen lebenden Juden ist ja nur noch sehr gering. Ich glaube, es sind 5.000 oder so, also wirklich sehr, sehr wenige.
Ja, die jüdische Gemeinde ist sehr klein, aber sehr aktiv und das jüdische Kulturfestival, was hier immer in Warschau in einem Straßenzug, der bis vor kurzem, das wurde jetzt ein bisschen umgebaut, der letzte original erhaltene Straßenzug aus dem Warschauer Ghetto war, ist traditionell sehr gut besucht, auch von jungen Leuten, die sich sehr für die jüdische Kultur, die jüdische Musik und so weiter interessieren. Man muss mal sehen, wie das dieses Jahr ist. Dieses Jahr fallen ja viele dieser Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise aus. Das gilt für viele Kulturveranstaltungen.
Veranstaltungen hier im Sommer. Das ist alles ein bisschen virtuell geworden momentan.
Wie überall eigentlich. Aber mal abgesehen von diesem speziellen Corona-Sommer, Konzerte, Theateraufführungen, das gehört zum üblichen Bild natürlich auch in Polen, ne?
Ja, eine sehr lebendige, eine sehr, wenn man so will, linke auch Theaterszene. Das hat damit zu tun, dass hier Kulturpolitik sehr entlang dessen, was die derzeitige rechtskonservative Regierung vertritt, geführt wird, aber nur da, wo es Zugriff gibt. Und es gibt eben sehr viele städtische Bühnen, sehr viele freie Bühnen auch hier in Warschau. Oh. Etwas machen, was aus Sicht der Staatsführung eine regelrechte Zumutung ist. Also wir haben hier schon gesehen, dass einer Johannes Paul II. Statue jemand sexuell sozusagen sozusagen handgreiflich geworden ist. Sowas haben wir hier gesehen und das ist teilweise sehr radikal und sehr, wenn man es positiv ausdrücken will, progressiv.
Zur Kultur gehört natürlich auch die Esskultur. Was hat Polen denn im kulinarischen Bereich zu bieten? Was ist etwas, woran Sie sofort denken? Da läuft Ihnen vielleicht das Wasser schon in Vorfreude im Mund zusammen.
Also ich kann sagen, womit Reisende mit Sicherheit gleich konfrontiert werden. Das sind die Pierogi, die Teigtaschen, die Piroggen, wie man vielleicht teilweise in Deutschland auch sagt. In Russland heißen die Pelmeni. Jetzt werden sehr viele Polen bösen werden, wenn ich da Vergleiche ziehe. Die gibt es übrigens auch als auf Russisch. Dann sind sie nämlich gefüllt mit Kohl und Pilzen. Sie gibt es in süßer Form, sie gibt es in 1000 Varianten. Es gibt ganze Restaurants, die sich als Pirogerien hier in Szene setzen, vor allen Dingen da, wo viele Touristen sind. Ich will nicht sagen, dass der Pole nicht auch polnisch ist. Das ist schon auch klar. Es gibt viel mit Sauerkraut, es gibt Sauerkraut-Eintöpfe, es gibt viel, was wir auch aus Deutschland kennen, Fleischgerichte und dergleichen mehr. Das ist eine in der ganzen Region hier eine eher deftige Kost. Und übrigens hier in Warschau eine bei den Youngstern, bei den jüngeren Leuten sehr beliebte Gaststätte. Ist ein tschechisches Restaurant, in dem es auch sehr deftig zu Werke geht. Ich habe da mal gesehen, dass da jemand zu einem sehr fetten Braten dann gleich den Schnaps mittrank, damit die Verdauung auch dabei nicht aufgibt auf halbem Wege.
Ich glaube, auf den Schnaps kommen wir später nochmal zu sprechen. Weiter geht es mit dem Erzähler Pawel, der auf der berühmten Landesstraße 7 durch Polen fährt. Und deshalb heißt der Roman von Zimowit Szczerek, ich probiere es immer wieder, auch 7. Bei seiner Reise denkt der Erzähler Pawel intensiv nach über das, was Polen heute ausmacht, wo die Probleme liegen.
Eine Leiche war Krakau immer noch. Eine mumifizierte Hauptstadtleiche, aber geschminkt. Im Karnevalskostüm, mit Elektroschocks zum Tanzen gezwungen. Mittendrin lag der Wawel-Hügel mit der Wawel-Kathedrale, die sich hier ausnahm wie ein verlorenes Heiligtum bei Indiana Jones, in dem wie in einer ZIP-Datei die gesamte polnische Geschichte zusammengepackt war. Man konnte dort zwischen den Krypten von Kasimir dem Großen, Władysław Ellenlang und Jagiello herumspazieren und staunend mit ansehen, wie diese mythischen Gestalten reale Dimensionen annahmen. Wie klein, wie normal, verletzlich und unvollkommen sie gewesen sein mussten. Und das alles, die königlichen Gebeine, die Votivgaben und Artefakte, der ganze nationale Hokuspokus, des Wawel hohe Zinnen, die Adler, Standarten, Kreuze, die Mammutknochen beim Portal zur Kathedrale, diese an einem Punkt versammelten Zutaten Polens, die zusammengerührt eine Wirkung hätten entfalten müssen, irgendeine beschissene Wirkung, lagen nur kraftlos in dieser Wawel-Datei herum. Wawel.rar, Polska.zip. Staubfänger, die höchstens einmal die müden Blicke eines Klassenausflugs oder das unterdrückte Gähnen der Huberts und Halinas abbekamen, die sich aus Langeweile an einem freien Wochenende in die Königsstadt Krakau aufgemacht hatten. Man konnte ja nicht immer nur vor dem Fernseher sitzen, immer nur Würstchen grillen, und ringsherum tobte die eine große Party der einstigen polnischen Bauern, die sich, nach dem kurzen und schmerzlosen Rauswurf der Adligen, der Väter dieses unglückseligen Volkes und was weiter aus den Adligen geworden war, wusste eigentlich niemand so richtig bis ins Letzte zu sagen, irgendwie hatte die Party sich breit gemacht, 1000 Jahre Geschichte, schwupps, irgendwo im Sande verlaufen, die sich nun also selber mit polnischen Federn schmückten, die in die herrschaftlich polnischen Gewänder geschlüpft waren und jetzt auf dem Leichnam der früheren Hauptstadt einen Ländler hinlegten, was früher niemandem im Traum eingefallen wäre, und sie so auf ein Wirtshaus reduziert haben.
HR2 Kultur, der Tag auf Weltreise. Auf die vermeintliche Trinkfestigkeit der Polen, die da auch im Roman thematisiert wird, kommen wir später, wie gesagt, noch zu sprechen. Jetzt lassen wir uns von Jan Palokat mitnehmen in ein Bunkersystem mit sehr interessanten und zahlreichen Bewohnern, gar nicht weit von der deutschen Grenze entfernt.
Es ist um 6 Uhr früh noch dunkel, als sich Fledermausforscher aus ganz Europa auf dem Parkplatz vor dem Nazi-Bunker einfinden. Gleich geht es hinunter in die Festung oder Wartebogen, volkstümlich seinerzeit kurz Ostwall genannt. Ein ganzes Bunkernetz samt kilometerlangen Verbindungsgängen und Bewässerungsgräben, nur 120 Kilometer östlich von Berlin und heute in Polen gelegen. Doch die Historie ist diesmal nur Fassade für etwas, was Fledermausforscher naturgemäß mehr interessiert. Die Bunkeranlage dient zehntausenden Tieren als Hort für den Winterschlaf. Nur einmal im Jahr werden die Bunker gänzlich geöffnet zur großen Fledermauszählung. Koordinator Tomasz Kokurewicz von der Naturwissenschaftlichen Universität Breslau. Das ist unsere 19. Zählung der Fledermäuse auf diesem Gebiet. Die Anfänge waren wie jeder Anfang schwierig. Wir haben improvisiert, aber heute ist alles detailliert geplant. 12 Rettungsassistenten sind im Einsatz und seither gab es auch keine Unfälle mehr.
Ja,
wir sammeln uns jetzt hier
unsere
Gruppe und dann gehen wir los.
Insgesamt 70 Spezialisten, darunter auch aus Deutschland, machen sich diesmal auf. Die sächsische Fledermausforscherin Christiane Schmidt macht seit 2003 mit.
Winterquartiere sind ja häufig Höhlen, Bergwerksstollen. Und da gibt es ganz viele Spalten, in denen sich die Tiere verstecken. Das heißt, man sieht gar nicht, wie viele da eigentlich drin sind. Hier kann man das sehen, hier gibt es kaum Spalten. Das ist alles dieses glatte Betonsystem. Und die hängen praktisch frei und man kann sie gut zählen. So, Vorsicht.
Die Gruppe mit Christiane Schmidt entdeckt schon bald die ersten Tiere, die sich gern gruppenweise und kopfüber in den Tunnels aufhängen. Weil sie im Winterschlaf die Körpertemperatur senken und Körperfunktionen auf Sparflamme schalten, können sie monatelang von eigenen Fettreserven leben. Nur?
Wir sollten leise sein, dass wir die nicht aufwecken.
Denn jedes Mal, wenn die Tiere aufwachen, kostet das viel Energie. In den Betontunneln herrschen je nachdem Temperaturen von 0 bis 11 Grad. Jede Fledermausart hat ihre eigenen Vorlieben und hier aber eine große Auswahl an geeigneten Schlafplätzen. Und plötzlich ruft jemand auf Englisch, Hole, ein Loch.
Es gibt so Brunnen im Untergrund und da sollte man nicht, also die sind 3 Meter tief, da sollte man nicht reinfallen. Ja? Auch wenn noch so viele Fledermäuse an der Decke hängen. Erst nach unten gucken und dann, wenn man feststeht, zählen.
Auf Schritt und Tritt trifft man jetzt auf Trauben schlafender Tiere. Großes Mausohr, Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, die Kenner wissen Bescheid. Seltener die Bechsteinfledermaus, die Teichfledermaus und dann bleibt die Gruppe plötzlich ehrfürchtig stehen.
Das ist was ganz Besonderes.
Die hier früher nicht zu findende Mopsfledermaus sei das. Barbastella barbastellus, ruft einer auf Latein. Am Tag nach der großen Zählung verkündet Koordinator Tomasz Kokurewicz ein neues Rekordergebnis. 38.910 Fledermäuse wurden identifiziert, 10 verschiedene Arten. Er hofft, dass es bald noch neue Rekorde gibt und dass die Aktion auch das eher düstere Image der Fledermaus in Polen verbessert. Wir arbeiten daran, dieses Bewusstsein zu ändern und betonen die Nützlichkeit der Tiere. Sie sind ein natürlicher Regulator, um die Zahl der Insekten zu begrenzen. Eine einzige Fledermaus schafft nämlich im Sommer 3000 Insekten.
Große Fledermauszählung im Bunkersystem in Polen. Jan Palokat, bevor wir über die Fledermaus zu sprechen kommen, vielleicht noch mal was zu diesem Bunkersystem, sogar mit Brunnen im Untergrund. Das scheint ja super erhalten zu sein. Gibt es da auch viele, die sich eher für das Bunkersystem und weniger für die Fledermäuse darin interessieren?
Ja, aber es ist teilweise nicht zugänglich. Das ist natürlich wirklich beeindruckend und eigentlich ein Thema, haben wir uns damals gedacht, Selbstwert. Über 100 Kilometer, da unterirdische Gänge, da gibt es sogar eine Eisenbahnlinie, da gibt es Bewässerungssysteme. Das war eben der sogenannte im Volksmund Ostwall genannt. Oder Wartebogen, Festungsfront, so nannten das die Nationalsozialisten in den 30er Jahren aufgebaut, eben in Vorbereitung des Krieges, der dann kommen sollte, der dann übrigens am Ende des Krieges relativ schnell dann doch überrannt wurde. Aber da hat man sich sehr viel Mühe gegeben und sehr viel in die Erde reingegraben und man staunt. Heute ist es eben schön für die Fledermäuse.
Und einmal im Jahr eben für die Fledermausforscher zugänglich. Wir haben gehört, die Fledermaus hat kein gutes Image in Polen. Welche Tiere sind denn beliebt bei den Polen?
Also es gibt ja hier einen Parteichef, wenn ich da den kurzen Ausflug mal wagen darf, der derzeit regierenden Partei. Jarosław Kaczynski kennt vielleicht der ein oder andere aus Berichten und der ist ein großer Tierfreund. Ja, der lebt zu Hause mit Katzen. Und dafür ist er auch bekannt. Er hat mal hier bei einer Sitzung des Parlaments, wo es um die Justizreform ging, damit geglänzt, dass er in einem farbigen Bildband die Katze blätterte. Also die Katze, ich weiß nicht, ob sie deswegen allgemein beliebt ist. Es gibt hier im Osten Wisente, also inzwischen auch relativ viele in den Naturschutzgebieten im Osten. Die sind sicherlich beliebt. Und wenn ich das mal dazu sagen darf, wir leben hier in Warschau eigentlich im Zentrum, aber in einer relativ grünen Gegend. Und wir hatten einen Fuchs bereits im Garten und tatsächlich im letzten Jahr einen allerdings verletzten Rehbock. Also die Natur, jetzt auch in der Corona-Zeit, hat man den Eindruck, weil wir sehr viel Igel auch sehen, hat durchaus auch hier wie in anderen Großstädten ihren Zugriff auch auf die Innenstädte.
Und die wilden Tiere kommen eben auch in Polen in die großen Städte. Wie sieht es denn mit dem Umweltbewusstsein der Polen aus? Spielt das eine große Rolle? Ist das Thema?
Es kommt darauf an, welches Thema man betrachtet. Es gab hier so Dinge, die so aufgepoppt sind. Zum Beispiel vor, ich glaube, ungefähr 2 Jahren war das Thema Plastikmüll in den Meeren auf einmal ein so großes Thema, vor allem auch bei jüngeren Leuten, dass man in Warschau jedenfalls, dass plötzlich die ganzen Szene-Cafés aufgehört haben, diese Einwegbecher herauszugeben für den Kaffee oder den Latte oder was auch immer. Da sind wir uns ja alle ähnlich bei dem, was wir auf unsere Getränkekarte schreiben. Was zum Beispiel diese Fridays for Future-Bewegung betrifft, Klimawandel und so weiter, so gibt's die hier auch, aber in viel geringerem Ausmaß. Da gibt's einerseits schon auch Sorge, glaube ich, um das, was in der Welt sich tut, andererseits aber auch gewisse Ängste. Polen hängt ja sehr an der Kohle, ist inzwischen der größte Emittent von Treibhausgasen aus der Kohle, hat noch Deutschland jetzt sogar überholt in dieser Frage. Da gibt es große Ängste. Man ist im allgemeinen Verständnis sehr stark, dass die Kohle auch ein Garant ist für eine gewisse Energiesicherheit, um nicht in Abhängigkeit zu geraten. Arbeitsplätze hängen dran. Also da sind verschiedene, würde ich mal sagen, Herzen, die da in der Brust schlagen. Und es gibt jedenfalls nicht so eine starke Bewegung gerade in der wie teilweise im Westen.
Wir haben manchmal kleinere Aussetzer in der Leitung. Wir hoffen mal, dass sie bestehen bleibt. Vorhin gab es im Studio wohl schon eine Havarie, aber bisher funktioniert es sehr gut. Also sind wir einfach mal vertrauensvoll und gucken jetzt mal raus aus den Städten rein in die extrem tolle Natur, die Polen ja auch zu bieten hat. Ich habe es eingangs gesagt, es hat mehr Seen als Finnland. Also diese masurische Seenplatte im Osten Polens ist ein absolutes Naturparadies. Was können Sie uns darüber erzählen? Machen Sie uns doch mal Lust, nach Masuren zu reisen.
Also das sind Seenketten, da hat jeder, der da hinfährt, vielleicht so einen Lieblingssee. Das ist wirklich von der Zahl her und auch von der Größe her teilweise beeindruckend. Also Seen, wo man schwer das andere Ufer entdeckt. Es gibt hier, ich weiß nicht, ob das Seemannsgarn ist, das Gerücht, dass ab und an auf diesen großen Seen, die auf Deutsch heißt das Weiße Böe, Biały Szkwał, Segler heimsucht. Also ein Segler sagte mir hier, wenn sowas kommt, das ist so ein Fallwind, den es angeblich geben soll. Also soweit ich weiß, gibt es die eigentlich nur auf dem Meer, aber angeblich auch da. Dann sagt er, dann verlass ganz schnell dein Boot, dann von dem Boot bleibt nicht mehr viel übrig, wenn du da drauf bist und du auch nicht. Also da gibt es inzwischen sogar Seemannsgarn. Die Masuren sind sehr weitläufig und deswegen kann man, wenn man die großen Orte, die in allen Reiseführern stehen, meidet, die nämlich sehr voll sind zurzeit, kann man da auch sein lauschiges Plätzchen finden. Aber wie mir eine Mitarbeiterin hier im Studio sagte, die gerade zurückkam, dieses Jahr extrem mückenbelastet. Sie sagte, es war so viel, dass man am Ende schon nicht mehr drauf geachtet hat.
Oh, da brauchen wir dann dann wieder die Fledermäuse, die haben wir ja gehört, fressen ganz viele.
Die waren ja leider im Westen des Landes, ja.
Die kommen da nicht hin bis Masuren. Wir hören ja gleich nochmal einen Ausschnitt aus dem Roman 7 und wir haben ja versprochen, dass es nochmal ums Trinken gehen wird. In Polen ist man zum Beispiel bei der Promillegrenze im Straßenverkehr sehr streng, 0,2 Promille. Mit mehr Alkohol im Blut darf man nicht mehr Auto fahren. Wie ist denn Ihre Erfahrung, Herr Palukat, wird viel Alkohol konsumiert in Polen?
Also ich glaube, es hat sich vor allen Dingen ein bisschen verschoben. Dieses Klischee mit dem Schnaps, mit dem Wodka und so, das war dann doch, je nachdem, in welcher Altersgruppe man da unterwegs ist, dann doch durch tatsächlich Wein und auch Bier ersetzt, wenn es um Alkoholiker geht. Dann schien es mir so, aber ich bin da nicht mehr so allzu viel unterwegs, dann schien es mir so, dass in diesen Szene-Lokalen auf einmal dann doch der Wodka zurückkam, aber nur bestimmte Sorten. Also ich glaube, da sucht sich inzwischen jeder seins, da gibt es nicht mehr das Volksgetränk. Nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Also ich, im polnischen Teil meiner Familie wird jetzt nicht ohne Ende gesoffen und getrunken, sondern da gibt es zum Essen vielleicht mal ein Glas Wein und das war es dann auch. Und das ist auch eine alte polnische Familie. Also ich denke, da muss man wie immer aufpassen mit Klischees und mit über einen Kamm scheren.
Dafür haben wir ja Sie. Begeben wir uns wieder auf die Straße, auf die berühmte Landesstraße 7, die quer durch Polen führt, mit unserem Erzähler Pawel, der sich Gedanken macht über die politische Situation in seiner Heimat.
Da hast du also einen Kater und stehst im Stau Richtung 7, Richtung Warschau, am Rakowitzer Friedhof. Du fährst zu einem Treffen, das dein Leben verändern soll, und du öffnest das Fenster, um diesen Stearingeruch zu inhalieren, und im Radio laufen die Nachrichten. Russland dreht durch. Krieg in der Ostukraine. Lavrov brummelt etwas von wegen Korridor nach Kaliningrad. Ihm ist völlig egal, sagt er, ob durch Polen oder Litauen. Die NATO, sagt Lavrov, soll selber gucken. Ist ihm egal. Und das Baltikum ist verängstigt, weil die russischen Flieger ihnen durch den Luftraum fliegen, wie sie lustig sind. Du siehst dein Bild im Spiegel, siehst deine verkaterten Augen und zwinkerst dir zu, um dich ein bisschen aufzumuntern. Die Sieben, denkst du, Königin unter Polens Straßen, Rückgrat des polnischen Staates, Weichsel Polens, das Oder-Polen ist ja eine ganz andere Nummer. Das dort ist eine polnische Kolonie, aber hier, an der Sieben, an der guten alten Sieben, hat Polen seinen Leib hingebreitet. Polska, the Polska, das Projekt, Project Polska, das schon ein paar Mal in die Hose gegangen war, jetzt aber neu gestartet ist und vor sich hin tuckert, irgendwie läuft, tuck, 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 irgendwie aus der Kacke kommt, sich neu definieren will, und die Sieben ist seine Achse, von Danzig über Warschau nach Krakau und in die Berge, mitten hindurch, durchschneidet die Erde, aus der dieses Polen hervorgegangen ist, ist seine Essenz, die gestaltende Kraft, der Tonangeber. Denn die Wirklichkeit an der Sieben gibt den Ton an für den Rest des Landes. Denn die Sieben ist das polnische Zentrum, der Rest ist Peripherie. Dabei ist die Sieben selbst die Peripherie im Quadrat. Ach, die Sieben, die Sieben.
Ach, die Sieben und die Landesstraße 7, auf der der Erzähler Pawel im Roman 7 Polen durchquert. Polen hat schwer gelitten im Zweiten Weltkrieg. Die Nationalsozialisten wollten das Land von der Landkarte tilgen. Es gab zahlreiche Straf- und Vernichtungslager auf polnischem Gebiet und die großen Konzentrationslager Auschwitz, Lublin und Birkenau. Der Krieg war eine Zäsur, aber es gibt auch Anknüpfungspunkte an das Leben vorher. Davon handelt die Geschichte eines besonderen Instrumentes, das den Krieg überstanden hat und die wir jetzt hören.
Dies ist die Geschichte einer Banjoline, halb Banjo, halb Mandoline, die ihrem Besitzer das Leben und den Klang des Vorkriegs-Warschaus vor dem Vergessen rettete.
Dies ist kein gewöhnliches Instrument, sondern eines, das in einem KZ hergestellt wurde,
erzählt Jan Murnarski, ein polnischer Musiker, 34 Jahre nach Kriegsende geboren.
Nach der Befreiung des Lagers hat Grzesiuk jemanden gebeten, eine Mickey Maus auf das Instrument zu malen, denn das Lager haben die Amerikaner befreit. Also hatte er die Maus auf seiner Banjoline und dazu schrieb er noch Konzentrationslager Gusen 1940 bis 1945.
Stanisław Grzesiuk, von dem Jan Murnarski hier erzählt, war 1918 in eine Warschauer Arbeiterfamilie hineingeboren worden. Als Murnarski 1979 geboren, sich für Gjeschuk und sein Instrument zu interessieren beginnt, war dieser schon viele Jahre tot. Sein Instrument mit der Maus verstaubte im Schrank seiner Enkelin.
Die Familie lebte unter sehr schwierigen Bedingungen im Arbeiterviertel Tscherniakow. Damals gab es dort keinen Strom, keine Kanalisation. Das war aber kein Rand der Gesellschaft. Es war eine anständige, arme Arbeiterfamilie.
Die sich Besuche bei den gehobenen Tanzveranstaltungen nicht leisten konnte, auch kein Kabarett oder Plattenspieler. Statt Swing gab es in Warschau-Tscherniakow Straßenmusik. Die Mandoline, die Gjeschuk früh zu spielen lernt, ist damals das, was heute die Gitarre ist. Gjeschuk war gesellig, spielte keine eigenen Lieder, sondern die, die man kannte.
Warschau war eine Stadt, in der es sehr viel Musik gab. Jede soziale Schicht hatte ihre eigenen Faszinationen. Wenn es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hätte, wäre er wahrscheinlich Arbeiter geworden. Als der Krieg ausbricht, ist er 21. Anfang 1940 wird er verhaftet und zur Zwangsarbeit nach Deutschland geschickt. Er landet bei einem deutschen Bauern und beim ersten Konflikt verprügelt er ihn. Er wird wieder verhaftet. Gjeschuk war in Mauthausen-Gusen,
wo er 5 Jahre lang überlebt, mehrfach fast zu Tode geprügelt, 5 beste Jahre seines Lebens. Er tut dort, was er auch in Warschau tat, er singt, um sich und anderen das Leben erträglicher zu machen, anfangs ohne Instrument.
Als Gjeschuk schon viele Kontakte hat, organisiert er 400 Zigaretten, womit dort bezahlt wird, ein enormer Betrag. Dafür kauft er sich das Instrument und sein Leben ändert sich diametral. Gjeschuk wird erkennbar. Er gründet eine ganze Band, Cała Warszawa, ganz Warschau. Er kann jetzt Menschen helfen, denen er einen Platz im Orchester gibt.
Nach der Befreiung eröffnen ihm Ärzte, dass er sich im Lager eine Tuberkulose zugezogen hat, an der er früher oder später sterben wird. Schonen Sie sich, Gjeschuk, denkt nicht daran. Er spielt immer mit der Banjolina aus dem Lager. Er spielt sie ein auf Bänder und Platten, die Lieder aus dem alten Warschau. Noch eins und noch eins. Sozialkritische, linke Lieder der Arbeiterbewegung, lustige, deftige Lieder aus der Vorstadt. Er schreibt auch Bücher über das alte Warschau, das es nicht mehr gibt. Der Arbeitersohn wird zum Konservator der Stadtgeschichte. 1963 stirbt er mit nur 44 Jahren. Letzte Fotos aus einem Krankenhaus zeigen ihn auf dem Bett mit der Banjoline mit Mickey Maus. Jan Münarski aber nimmt Jahrzehnte später Kontakt auf mit der Enkelin, reaktiviert das Instrument und spielt zu Gjeschuks 100. Geburtstag eine ganze Platte ein mit den alten Liedern. Gerade die Jüngeren kommen in großer Zahl zu diesen Konzerten, auf der Suche nach dem Klang des alten Warschaus, das es nicht mehr gibt. Gjeschuks Aufzeichnungen über seine Zeit im KZ aber sollen bald auch auf Deutsch erscheinen. Seinen Frieden hat er mit den Deutschen nicht mehr gemacht. Er konnte zuschlagen, wenn er Deutsch hörte, sagt die Enkelin. Und auch nach Mauthausen-Gusen, wo die Geschichte der Banjoline beginnt, kehrte er nie mehr zurück.
Verständlich, dass solche Wunden, wenn überhaupt, dann nur sehr schwer heilen. Jan Palokat, wie erleben Sie das? Wie ist das Verhältnis der Polen zu den Deutschen heute?
Es ist zwiespältig. Es ist auf der einen Seite große Enge geprägt. Man muss sich nur anschauen, welche enge wirtschaftliche Zusammenarbeit es inzwischen gibt. Polen ist als Handelspartner inzwischen wichtiger als Großbritannien für Deutschland. Umgekehrt ist aus polnischer Sicht Deutschland der überhaupt wichtigste Handelspartner und Absatzmarkt. Es gibt sehr viel entlang der Grenze und darüber hinaus Zusammenarbeit auf der unteren Ebene. Aber es gibt eben dieses Thema Geschichte, das auch immer wieder politisch benutzt und instrumentalisiert wird, etwa wenn die Idee der Frage der Reparationszahlungen aufgebracht wird. Und bei dem jüngsten deutsch-polnischen Barometer, das ist so ein Stimmungstest beidseits der Grenze, wie die beiden Nationen übereinander denken, kam heraus, dass jetzt wieder mehr Polen spontan mit Deutschland eben Begriffe wie Krieg, Besatzung, Terror assoziieren. Ungefähr jeder dritte Pole hat auf die Frage, was denken Sie, wenn Sie an Deutschland denken, spontan mit diesen Begriffen geantwortet.
Und es gibt ja auch gerade diesen Streit um das Gedenken an die Kriegsverbrechen, um die Gedenkstätte in Berlin. Polen möchte da ein eigenes Polendenkmal für die Millionen polnischer Opfer der deutschen Aggression. Der Kompromissvorschlag ist ein Polendenkmal vor einem Dokumentationszentrum für die Nazi-Verbrechen in ganz Europa. Wie wichtig ist dieses Thema derzeit in Polen?
Also ich glaube, dass ein solches Polendenkmal, das wirklich diesen Teil des NS-Terrors herausstellt, schon sehr freudig begrüßt werden würde, das nicht verbunden wird mit anderen Themen. Denn hierzulande ist vielleicht nicht ganz zu Unrecht der Eindruck der, dass in Deutschland vielen gar nicht klar ist, dass Polen eines der Hauptopfer der deutschen Aggression war. Also man kennt in Deutschland, glaube ich, den Vernichtungskrieg in der Sowjetunion. Man kennt natürlich, hoffe ich zumindest, den Holocaust. Aber dass auch hier planmäßig Angehörige der Eliten vom ersten Kriegstag an ermordet wurden, dass es ganze Listen gab, wer alles auszurotten sei.
Drei
Millionen polnische Juden, aber auch 3 Millionen Polen ohne jüdischen Hintergrund ermordet wurden. Teilweise in den KZs, teilweise durch Strafaktionen hier nach dem Warschauer Aufstand, wo ein ganzer Stadtteil durchpflügt wurde und Unschuldige massenhaft ermordet wurden. All das ist aus polnischer Sicht in Deutschland nicht allzu sehr bekannt. Und deswegen erhofft man sich, glaube ich, schon, wenn es denn doch dazu kommt, dass ein Erinnerungsort daran erinnert, dass dieses Bewusstsein etwas stärker in Deutschland verankert wird.
Erleben Sie große Offenheit? Wir haben ja auch schon gesagt, dass so viele Polen auch Deutsch können, vielleicht aus alten Zeiten, aber eben auch vielleicht, weil sie in Deutschland gelebt haben. Es ist ja die zweitgrößte Gruppe der hier lebenden Ausländer, also in Deutschland lebenden Ausländer. Wie ist es mit der Aufgeschlossenheit gegenüber den Deutschen?
Also ich bin hier noch nie, und ich bin viele Jahre hier, angegriffen worden dafür, dass ich Deutscher bin. Wir haben jetzt zunehmend Probleme bei Dreharbeiten zum Beispiel hier, wo aber auch die Kollegen berichten, dass es keine direkten Angriffe gibt, sondern dass von offensichtlich nationalistisch orientierten Passanten diejenigen, die mit den Deutschen sprechen, gefragt werden, wieso macht er das, wieso spricht er mit dem Feind. Das ist allerdings wirklich eine Momentaufnahme aus Kreisen der Bevölkerung, die ich immer noch als eher klein einschätze. Polen ist traditionell ein äußerst gastfreundliches Land. Und es gab auch vor der großen Flüchtlingskrise, als es ja schon die ersten Menschen gab, die übers Mittelmeer flüchteten, eigentlich hier in allen Umfragen eine ganz gute Stimmung, zu sagen, lasst uns auch ein paar davon aufnehmen. Dann kam 2015 und die Instrumentalisierung des Themas im Wahlkampf, wo das Ganze als eine Riesengefahr dargestellt wurde. Und seitdem hat sich die Stimmung total geändert, was Flüchtlinge betrifft, was Deutsche betrifft. Nun gut, wir hatten jetzt im Wahlkampf deutschfeindliche Töne des amtierenden Staatspräsidenten, die wir bisher so noch nicht gehört haben. Hier tröpfelt, denke ich, etwas langsam durch eine Bevölkerung, die eigentlich total offen ist. Wir haben ja noch vor 20 Jahren, habe ich erlebt, dass viele Polen total begeistert waren, dass jemand aus dem Ausland kam und dieses Land besucht. Jetzt höre ich zum Beispiel von einer Bekannten, die aus Australien kommt und hier seit 3 Jahren lebt, dass sie unlängst im Zentrum von Warschau gefragt wurde, wie es dazu kommt, dass sie Englisch spricht. Hier ist Polen, hier spricht man Polnisch. Das sind natürlich militante Gruppen, rechte Gruppen, die sich jetzt ermutigt fühlen. Man muss sehen, wie sich das entwickelt. Ich denke, auf Dauer wird sich eine Gesellschaft verändern, wenn die Staatsspitze gegen Gruppen, gegen Homosexuelle auch, gegen verschiedene Ausländergruppen Stimmung macht. Bislang würde ich sagen, ist Polen immer noch offen und keiner, der hierher kommt, muss sich jetzt fürchten, weil er Deutsch spricht.
Wir haben unsere kleine Rundtour ja begonnen mit dem Symbol der Moderne in Gdynia. Wo steht Polen im Jahr 2020? Wir haben gerade die Wiederwahl von Präsident Duda erlebt, der konservativen PiS-Regierung sehr nahe steht. Ja, Sie haben gerade beschrieben, es gibt da einzelne Rückschritte, würde ich es mal nennen. Aber so insgesamt, auch unter den jüngeren Leuten, auch da kompletter Aufbruch in die Moderne?
Es ist eine Zerrissenheit. Es gibt eigentlich eine eben Modernisierung auch in den Köpfen. Vieles ist, glaube ich, nicht mehr rückgängig zu machen. Ein Verwestlichen, wenn man es so will, ein Denken, jedenfalls in den Großstädten, in Toleranz und Weltoffenheit. Aber es gibt eben auch diese Gegenreaktion, die momentan von der tonangebenden Partei und von der Regierung angeführt wird, dass eben sagt, nein, ihr müsst euch auf das Eigene, auch in Abgrenzung eben, der Westen wird neuerdings als etwas Erschreckendes, als etwas sich Zersetzendes dargestellt. Wo Polen dahin will, ist eigentlich die Urfrage. Will man sich mehr Richtung Russland orientieren? Will man sich mehr Richtung Westen orientieren? Es gibt auch so ein bisschen den Geist Geist zu sagen, wir müssen Europa verändern, in unserem Sinne konservativer gestalten, mehr zurück zur Religion. Es ist sehr schwer zu sagen, wo Polen hingeht. Die Strukturen, die hier geschaffen werden, mit der Schleifung der Justiz, teilweise der Entmachtung der Justiz, mit der Übernahme des zunächst öffentlichen Fernsehens und Radios in den Dienst der Partei. Das sind natürlich Strukturen, die geeignet sind, wenn ein richtig, ich sag's mal salopp, böser Mensch dann an die Macht kommt, hier auch autoritäre Strukturen wirklich einzusetzen. Bisher haben wir hier einen eigentlich Parteichef, der im Wesentlichen die Geschicke lenkt, der zwischen den sehr radikalen Strömungen und den in seiner Partei dann nicht ganz so radikalen laviert. Und dem man, glaube ich, nicht unterstellen kann, dass er eine Diktatur errichten will. Aber das, was sie machen mit den Kontrollinstanzen, birgt natürlich Gefahren, wenn eines Tages jemand kommt, der sagt, ich will jetzt aber das Polentum ganz und gar durchsetzen. Solche Strömungen gab es immer in diesem Land, wie in jedem Lande auch. Und es hängt sehr viel davon ab, leider jetzt von Zufällen, wer hier diese Machtfülle, die inzwischen aufgebaut wurde, seitens der Regierung künftig zum Guten oder zum Bösen einsetzt.
Jan Palokat, herzlichen Dank für diese Einblicke in das moderne Polen. Das war eine weitere Folge von HR2 Kultur, der Tag auf Weltreise. Morgen geht's in die Türkei. Mein Name ist Doris Renk und Sie finden alle unsere Weltreisesendungen auch als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Schönen Abend noch.